So, einen wunderschönen guten Abend, Bird Gang, oder guten Morgen, oder guten Mittag, wann immer ihr das hört, seht oder nachverfolgt. Willkommen zur dritten Episode. Ist schon die dritte Episode, ist verrückt, oder? Schon die dritte Woche jetzt der Birdwatch, unserem neuen Format, live auf YouTube, für jeden, der später auf Spotify oder den anderen Podcast-Diensten zuhört. Wir sind immer live auf YouTube, donnerstags abends. Wenn nicht, werdet ihr das wissen. Wir werden euch auf all den Social Media Kanälen benachrichtigen, die wir haben: Instagram, Twitter, Facebook. Folgt uns überall, lasst ein Abo da, eine Subscription da, whatever. Ihr werdet benachrichtigt, wenn wir live gehen. Heute Abend wieder zu Gast. An meiner Seite haben wir natürlich zum nächsten erstmal den Jonathan. Wunderschönen guten Abend, Jonathan.
Einen wunderschönen guten Abend.
Dann haben wir Dennis.
Moin, moin.
Und wie üblich auch noch den Dominik, um das Ganze abzurunden.
Auch hallo von mir.
Ja, Jungs, ich weiß ja nicht, aber irgendwann haben wir mit Donnerstagsabends, denn jede Woche, ja, wenn wir uns Themen zurechtlegen und denken so, ja, heute können wir endlich mal strukturiert durch eine Sitzung durchgehen, zack, nix da. Satz mit X, das war wohl nix, denken sich die Arizona Cardinals, denn jedes Mal, kurz bevor wir live gehen, passiert irgendwas. Ist doch verrückt.
Ja, stimmt, das war einmal
Ich glaube, die wollen uns sabotieren.
ja, oder die wollen uns Gesprächsstoff geben.
Ich glaube auch, vielleicht Gesprächsstoff, vielleicht sabotieren, vielleicht eine Mischung aus beidem. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, eine ganze Menge Dinge schon wieder passiert gerade und wir fangen einfach mal an mit der O-Line. Denn just vor, was war das? Einer Stunde?
Ich glaube nicht mal eine halbe Stunde, ne?
Ich glaube nicht mal halb, genau richtig. Kommt die Meldung rein, dass wir Mason Cole an die Minnesota Vikings getradet haben für einen Sixth-Round-Pick dieses Jahr. Für den einen oder anderen als Zwangsläufigkeit zu erachten, wenn man berücksichtigt, dass wir letzte Woche ja für Rodney Hudson getradet haben und dafür unseren Third-Round-Pick abgegeben haben, was immer noch ein wunderschöner Trade gewesen ist, meiner Meinung nach. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Hatten wir letzte Woche ja schon besprochen, ausgiebig. Aber nichtsdestotrotz haben wir zu Beginn der Woche, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es Montag oder Dienstag war, Max Garcia geresigned und haben noch den Guard von den Buffalo Bills übernommen, Brian Winters, der bei denen auch jedes Spiel gestartet hat, letzte Season, oder waren es 15 aus 16, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls stand er sehr, sehr oft auf dem Platz. Lass uns doch gerade nochmal Fazits zu der O-Line sammeln. Wir hatten auch einen Post auf Instagram gebracht und wie ist eure Einschätzung zu unserer Online-Situation und wie euphorisch seid ihr?
Also die O-Line ist letztes Jahr schon gut gewesen, hat stark angefangen, dann auch nachgelassen und man hat, glaube ich, an den richtigen Stellen nochmal nachgebessert. Rodney Hudson brauchen wir nicht drüber reden, 10 Jahre in der Liga, 10 Sacks zugelassen. Die Quote muss man erstmal schaffen, das ist definitiv ein Upgrade. Die Konsequenz davon ist, jetzt Mason Cole gehen zu lassen. Für einen Six-Rounder finde ich vollkommen in Ordnung. Wir haben ja immer noch Lamont Gaillard als Backup. Das sollte dann in dem Moment passen. Da ist zu Mason Cole jetzt ja auch nicht so der Unterschied gewesen im letzten Jahr. Brian Winters finde ich auch ein Upgrade auf der rechten Guard-Position. Man darf nicht vergessen, mit Calvin Beecham hat er schon 3 Jahre lang in New Jersey oder New York Jets heißen sie ja, zusammengespielt. Die beiden kennen sich. Die haben schon Tandem gebildet. Und er ist wohl auch, wie ich gelesen habe, ein guter Kumpel von Justin Pugh. Also die O-Line, die passt, ne? Wenn man noch DJ Humphries dazu nimmt, als Left Tackle, der von allen Fünfen da der ja, unerfahrenste ist, aber auch schon 6 Jahre in der Liga ist. Ich glaube, da wächst gut was zusammen. Wenn die alle fit bleiben, dann sieht das richtig gut aus. Und bei den Backups, ja, mit Max Garcia, Josh Jones, und auch Marcus Gilbert, wenn der fit wird. Das, ja, da habe ich gute Hoffnung, dass wir dieses Jahr eine der Elite-O-Lines haben.
Ja, kann ich da ist auch nur zustimmen. Auch mit Winters fand ich auch einen sehr guten, ich sag mal, Einkauf, den die Cardinals da getätigt haben. Auch nachdem Sweezy ja richtig, sag mal, geschwächelt hat in der letzten Saison. Und dann auch gebencht wurde, fände ich das auch gut, dass Winters jetzt da ist und nochmal ein Upgrade ist auf der Position. Und mal gucken, wenn die gut zusammenhalten, schenkt jetzt Kyler den nicht mehr Roller, sondern schöne Golfcarts, ne? Genau. Mal gucken, was das wird.
Ja, ich bin auch sehr zuversichtlich, was das angeht. Ich denke, wir haben jetzt für sagen wir mal, 2 Jahre so in dem groben Rahmen unsere O-Line soweit sicher, wenn die alle auf dem Niveau weiterspielen können, dass sie bisher gezeigt haben, dass sie fähig sind, drauf zu spielen. Und ich persönlich bin auch ganz einfach der Meinung, dass wenn wir jetzt uns diese 2 Jahre Zeit erkauft haben, haben wir jetzt auch Zeit, genug Leute wieder aufzubauen, dass wenn Leute wie Hudson oder wie Pugh oder so weiter oder auch Beecham in Rente gehen sollten, dass wir dann fähige Offensive Linemen haben, die dort wieder reinkommen können. Deswegen bin ich auch auf jeden Fall 100%ig zufrieden, was wir da jetzt, glaube ich, mindestens die nächsten 2 Jahre aufgebaut haben.
Ich schließe mich euch auf jeden Fall an. Sean Kugler, unser O-Line-Coach, der ja auch diese Saison zum Running Back oder zum Running Game Coordinator promoted worden ist, hat ja auch schon gesagt, dass vor allem die Position des Right Guards und insbesondere auch in, sage ich mal, Reference to Josh Jones, gesagt hat, dass das so eine Position ist, wo auf jeden Fall eine Menge Competition diese Offseason stattfinden wird. Und was mich daran so ein bisschen fasziniert, ist, dass immer, wo Competition ist, wo dein Spot nicht garantiert ist, lieferst du nochmal, weißt du, so eine extra Schippe mehr Leistung ab. Also wir werden vielleicht dieses Jahr sogar die stärkste O-Line sehen, die wir seit Jahren hatten. Wir haben das erste Mal seit den Mitte 2000ern im Pro Bowl Center, das hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr. Und insofern, ich finde einmal diese Competition, die in der O-Line jetzt stattfindet mit Brian Winters, Josh Jones, ja eventuell sogar Justin Murray auf der Right Guard Position, als halt auch, wie gesagt, das Positional Upgrade von Rodney Hudson gegenüber Mace Cole, überaus klasse. Und nochmal auf den Trade mit Mason Cole zurückzukommen, wir haben ja nicht nur einen Sixth-Round-Pick bekommen, sondern sparen uns durch den Trade ebenfalls noch knapp 2,5 Millionen an Capspace ein, die wir natürlich dankend annehmen, vor allem wenn wir berücksichtigen, um dann jetzt kurz aufs nächste Thema überzuleiten, das Signing, das vor knapp einer Stunde stattgefunden hat. Wir haben Malcolm Butler gesigned. Genau, zu einem Einjahresdeal von approximately, also so hieß es zumindest bis jetzt in den Medien, mal gucken, wie der Vertrag genauer noch strukturiert wird, von 6 Millionen zumindest. Und durch den Salary Cup, den sich Justin Pugh dieses Jahr gegönnt hat, von 11 auf 6 Millionen, wodurch wir uns 4 gespart haben, oder 4,5, und durch den Trade von Mason Cole, jetzt haben wir quasi die Base Salary Cup von Malcolm Butler nächsten Jahr drin. Und das finde ich besonders spannend und geil.
Definitiv. Also Malcolm Butler war ja die Nummer 2 meiner Wunschliste bei den noch offenen Cornerbacks. Bin ganz froh, dass das geworden ist. Russell Wilson wird nicht so glücklich sein, habe ich schon gehört, dass jetzt Malcolm Butler in der Division ist. Aber wie du gerade sagst, das Cap Space belastet er jetzt nicht großartig, weil wir mit Justin Pugh und Mason Cole das halt schon geschaffen haben mit dem Trade und dem Pay Cut. Von daher großartiger Move, würde ich sagen.
Ja, es nimmt auch so, sag mal, es war ja auch einer aktuell, also bevor Malcolm noch nicht da war, ja, ein großer Need von uns, den wir noch auf jeden Fall besetzen mussten. Durch das Signing nimmt das ja noch ein bisschen, so ich sag mal, Druck weg, jetzt dann auch was Großartiges hinzustellen. Aber ich bin immer noch überzeugt, dass wir da eventuell noch ein Cornerback brauchen, der noch eventuell mit Murphy, mit Malcolm Butler genau da noch die Secondary sag mal beschützt und verteidigt. Und ja, eventuell ist es wird das ein Draft-Kandidat, oder ich habe ja noch Steven Nelson gelesen, dass er noch im Gespräch ist. Mal gucken, was noch alles sich zu den K-Netz bewegt. Ja.
Ja, ich denke auch auf jeden Fall, dass es ein gutes Signing ist, wenn man auch betrachtet, dass die 6 Millionen das Maximum sind, das man sozusagen bezahlen wird. Ich habe gelesen, das Minimum soll bei ein bisschen weniger als 3,5 Millionen liegen, die Base Salary zumindest. Ja, ich finde den Deal gut. Man brauchte Cornerbacks und man braucht nach wie vor meiner Meinung nach auch noch Cornerbacks. Das heißt, auf die Frage, die ich jetzt häufig auch schon gelesen habe, ob Cornerback an 16 jetzt dann vom Tisch ist, bin ich kein Freund davon, das zu sagen, dass man jetzt sich primär auf Running Back oder Receiver fokussieren sollte. Meiner Meinung nach hat man jetzt das einzig Richtige gemacht, sich für den Draft so aufgestellt, dass man im Draft nicht nach Need draften muss, sondern nach Best Player Available. Und deswegen bin ich 100% zufrieden mit dem Signing heute.
Ja, schauen wir uns einfach ganz kurz die Stats von Malcolm Butler aus der letzten Saison an, auf einem ganz, ganz kurzen Blick. Was hat Malcolm Butler die letzte Saison geleistet? Er hatte 100 Tackles als Cornerback. 100! Wait a minute! Hängt natürlich auch damit zusammen, dass er der meistgetargetete Cornerback der Liga war letzte Saison. Hatte dahingehend 14 Passes defended. Was hatte er noch? Lass mich nicht lügen. 4 Interceptions. Und hatte eine Coverage Grade von 72,7. Was, wenn man berücksichtigt, dass er der meistgetargetete Cornerback der Liga war und bei dem fehlenden Pass Rush der Tennessee Titans letztes Jahr, wir wissen alle, wo die in Sachen Sacks und Quarterback Pressures letztes Jahr standen, nämlich ganz weit unten, sind das famose Stats, möchte man meinen, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass auch Campbell und Hicks so um die 100 hatten. Also natürlich etwas mehr. Aber es zeigt auch, dass er sehr flexibel ist auf seiner Position und ich davon zurückschreckt, auch mal ein paar Tackles auszuteilen. Und ja, ich denke, dass genau so ein flexibler Cornerback uns sehr gut tut in der Secondary und zeigt auch nochmal mehr, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, ihn zu sein. Ja.
Ja, beim Stat-Tackling ist immer so ein bisschen das Problem. Als Cornerback willst du eigentlich möglichst wenig Tackles haben, weil entweder du bist sozusagen die Diva im Raum sozusagen, die sich aus den schmutzigen Sachen ein bisschen raushalten will. Oder du bist, wenn du viele Tackles hast, häufig geschlagen worden. Das sind natürlich immer als Cornerback irgendwie so zwei Sachen. Tackles willst du eigentlich nicht haben. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das jetzt bei Butler bei uns ausspielen wird. Aber ich hoffe, dass er nächste Saison nicht mehr die 100 Tackles machen muss. Aber dass er tackeln kann, ist auf jeden Fall ein Fakt. Und das ist auch nicht schlecht, zumal der Draft dieses Jahr an Tackling-Cornerbacks sehr, sehr dünn ist.
Ich habe vorhin einen interessanten Satz gelesen dazu. Malcolm Butler kann vielleicht nicht mehr jeden Nummer 1 Receiver ausschalten und komplett aus dem Spiel nehmen, aber er jagt ihn so lange, bis er ihn hat. Spricht für 100 Tackles, ne?
Auf jeden Fall.
Und 4 Touchdowns, sage ich schon. 4 Interceptions ist natürlich auch schon mal eine gute Quote.
Ist schon mehr als jeder Cornerback bei uns, die Coverage Grade, auch schon besser als jeder Cornerback bei uns letzte Saison. Also von daher, statistisch gesehen zumindest, Malcolm Butler letzte Saison besser gewesen als jeder unserer Cornerbacks. Bei dem Pass Rush der Tennessee Titans, ich möchte es nochmal betonen, wenn dein Team oder deine Defense in dem Fall einen guten Pass-Rush hat, ist es das Beste für dein Backfield. Deine Cornerbacks werden dich lieben, die werden es dir danken, denn du machst ihnen den Job so viel leichter. Wenn die Defensive Ends, whatever, Outside Linebacker, je nachdem, ne, natürlich welches System du spielst, wenn die innerhalb von 3-4 Sekunden da sind. So, und da kannst du nichts sagen. Und insofern, bei dem Pass-Rush der Tennessee Titans, solche Stats hinzulegen, meiner Meinung nach, lässt zumindest auf sehr viel Potenzial bei uns hoffen, denn wir waren ja fourth overall in Sacks und jetzt mit den Additions von J.J. Watt und hast du nicht gesehen und Jordan Phillips wird wieder gesund und da ist auf jeden Fall ganz viel Luft nach oben. Und auf der anderen Seite wegen dem Draft, ich denke auch, dass es sehr weise wäre zumindest in Zukunft oder auf die Zukunft so ein bisschen zu setzen, wenn man so möchte. Und ich würde immer noch mit dem Cornerback in Runde 1 gehen, keine Frage. Die Debatte aber hat sich diese Woche ja so ein bisschen verändert, weil so ein paar Neuigkeiten gestreut worden sind. Und die wichtigste unter diesen Neuigkeiten war, neben den herausragenden Pro Days von J.C. Horn und Patrick Surtain, die ihr Prospect nochmal richtig boosten konnten dadurch, hatte jemand geleakt, beziehungsweise was heißt geleakt, aber es wurde bekannt, dass Caleb Farley seiner zweiten Rückenoperation im Alter von 20 Jahren unterzogen wird. Und zumindest Draft-Experten in der NFL oder aus dem NFL-Network wie Daniel Jeremiah gehen jetzt schon stark davon aus, dass Caleb Farley eben nicht mehr dieses Number-One-Prospect ist und dass Caleb Farley eventuell auch fallen könnte. Dadurch verändert sich natürlich die ganze Dynamik an der Stelle und wie sich das Ganze ausfallen wird, kann der Dominik bestimmt ein bisschen tiefer erläutern.
Ja, also auf jeden Fall durch die zwei Pro Days haben sich meine Befürchtungen bewahrheitet. Ich hatte sie ja schon auf Tape nur Evaluationsbasis Patrick Surtain und J.C. Horn bereits über Caleb Farley, weil Caleb Farley natürlich ein Riesenathlet ist. aber noch nicht so ausgereift auf der Cornerback-Position. Und jetzt kommen natürlich noch die zwei Verletzungen dazu, die natürlich nicht viel zu seinem Draft-Stock sozusagen positiv beitragen können. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass 16 sogar mittlerweile zu hoch wäre für Farley. Ich wäre dafür, geh noch mal ein paar runter und vielleicht dann, weil ich krieg so ganz, ganz komische Sidney Jones-Vibes von vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ich weiß es nicht. Der war auch sehr, sehr gut aus dem College rausgekommen, hat sich dann verletzt, beziehungsweise dann kam ein bisschen so seine Verletzungshistorie raus. Und der Fakt, dass dem meisten wahrscheinlich Sidney Jones kein so großer Begriff ist, ist ja schon eigentlich ein Beleg dafür, dass Verletzungen auch auf der Cornerback-Position meistens dir auch schon bevor du in der NFL bist, eigentlich fast die Karriere zerstören können. Deswegen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig, vor allem mit Verletzungen.
Aber werden wir mal gerade konkret. Würde Caleb Farley an 16 fallen, würdest du für den Draft-Pick gehen?
Meiner Meinung nach kommt es immer darauf an, wie das Board aussieht. Also du kannst, also ich finde, das kann man sehr, sehr schwierig beurteilen, wenn wir jetzt, wir werden jetzt im Folgenden noch ein Video aufnehmen, wo es sich ähnlich um diese Thematik auch so ein bisschen dreht. Ich denke, da lässt sich das besser beurteilen, weil man dann ein festes Board hat, als jetzt so sozusagen frei. Aber wenn ich jetzt denke, dass Farley 16, wäre mir vielleicht doch ein bisschen zu viel.
Okay.
Ja, und wenn du siehst, okay, Caleb Farley wäre jetzt der Beste, also der, so sag ich mal so, der jetzt an Bord wäre, und jetzt so keiner, der jetzt so den Kallen jetzt gut ergänzen würde, würdest du die dann trotzdem fallen lassen? Oder das würde mich jetzt interessieren, weil ich denke, dass man auch einfach auf, sag mal, auf seine Daten, die er schon gesammelt hat, und einfach sagt, okay, komm, haben wir auch mit Alford gemacht, der war auch lange verletzt, okay, und haben wir trotzdem wieder alles gesigned. Also die Kallen sind da ja nicht so schreckhaft, also deswegen würde ich ihn, also ich persönlich würde ihn trotzdem da nehmen. Also.
Ja, definitiv. Ich sehe auch den Punkt, der da eingegangen wird. Nur in dem Moment, in der Phase, in der wir uns befinden, glaube ich, an dem, was unser Plan ist, sozusagen in den nächsten 2 Jahren einen Super Bowl Run zu machen, glaube ich nicht, dass Farley diesen Impact haben kann, den andere Spieler an 16 haben könnten. Und deswegen wäre ich da jetzt in unserer Situation vorsichtiger, weil eben das klare, ausgegebene Ziel mit den Signings ist, gut, die nächsten 2 Jahre will man um einen Super Bowl mitkämpfen. Und ich denke, da fehlen noch ein paar Spielzeuge sozusagen, um das schaffen zu können, was jetzt meiner Meinung nach Farley eben nicht wäre, dieser Teil. Deswegen wäre ich nicht so ein großer Freund davon.
Okay, ja. Gut, wollen wir uns nicht zu lange in der Frage verstricken, aber einer hätte ich noch zum letzten. Und zwar waren ja die beiden Teams, die zumindest in den bisherigen Mock-Drafts immer als die Teams gehandelt worden sind, die, sage ich mal, die ersten beiden aus den Top 3 Cornerback-Prospects nehmen würden. Die Denver Broncos und eben auch die Dallas Cowboys. Und die Denver Broncos haben erst zu diesem Wochenende, ich glaube, es war Samstag, Kyle Fuller war 20 Minuten lang Free Agent und das war's. Dann war er bei den Denver Broncos. Haben sich eben jetzt Verstärkung in Kyle Fuller geholt. Und denkst du, Dominik, dass die Denver Broncos im Draft immer noch für einen Cornerback gehen würden an der Stelle? Oder bist du dem, sage ich, eher aufgeschlossen und sagst, eventuell fällt sogar der Nummer 2 Prospect an Cornerback zu uns an die 16?
Broncos sind für mich auch ein Kandidat, die eventuell hochkommen könnten für einen Quarterback, was ich nicht ausschließen will an 9, dass die versuchen irgendwie sich vielleicht, 3 zu holen, 5 zu holen, 6 zu holen, irgendwas in der Richtung. Aber wenn sie an 9 sitzen bleiben, denke ich, dass dass das größte Need immer noch Cornerback ist bei denen, und ich denke auch, dass sie die Auswahl haben könnten, den Cornerback zu nehmen, den ihnen am besten gefällt. Deswegen denke ich, dass das Signing jetzt nicht unbedingt einen großen Impact auf die Überlegungen im Draft hat, sondern ich denke, das ist für die sozusagen nur so ein Safety-Net, damit sie nicht unbedingt einen Corner draften müssen.
Gut, lassen wir das erstmal so stehen. Wir werden sehen, wie sich die Free Agency noch weiterentwickelt und welche Moves noch getätigt werden, sodass sich der Mock-Draft der NFL-Draft Ende April nochmal komplett umwirft. Hier wurde auch eben in den Chat geschrieben, dass die Niners ein Kandidat für Cornerback wären, hundertprozentig. Gerüchte haben ja auch gestreut oder gesagt, dass die auch an Butler interessiert gewesen seien, zumindest aus der Fanbase her. Und insofern ist natürlich auch da, sage ich mal, der Bedarf für Cornerback ziemlich hoch. Haben ja auch Witherspoon an die Seahawks weitergegeben. Dazu kommen wir gleich. Aber vorerst, und ich glaube, da geht jeder von euch mit d'accord, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Signing und mir fällt so ein kleiner Stein vom Herzen. Insofern, dass wir dieses Glaring Hole, ja, wirklich diese leuchtende Baustelle bei uns im Team Cornerback, erstmal so ein bisschen aufgefüllt haben mit Zement. Und insofern, ja, also ich glaube, da brauche ich gar nicht die Meinung von euch allen einholen. Da könnt ihr einfach alle nur nicken oder Daumen hoch zeigen, weil ich denke, das hat jeden Cardinals-Fan bedrückt. Und insofern der Trade heute oder das Signing heute Abend von Malcolm Butler, ich denke, für jeden Cardinals-Fan erstmal ein bisschen Balsam für die Seele. Gut, aber kommen wir zum eigentlichen Thema heute Abend. Wir haben jetzt erstmal die ganzen Moves und was alles in der Free Agency passiert ist, diese Woche so ein bisschen gewrappt. Aber wir wollten heute eigentlich darüber sprechen. Wir haben es in der Vorbereitung Wettrüsten in der NFC West genannt, der wohl sowieso schon stärksten Division im Football momentan, zumindest was den Win-Lose-Record in der letzten Saison angeht. Ja, und wie gesagt, wir haben uns so ein bisschen angeschaut, wie das Wettrüsten, sag ich mal, verläuft, denn zum momentanen Zeitpunkt, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, jedes Team in der NFC West, sofern sie gesund sind, ich spiele in dem Fall besonders auf die 49ers an, hat eine Chance darauf, die Division zu gewinnen.
Definitiv, ja. Also das war ja im letzten Jahr aber auch schon ein ähnliches Szenario. Die 49ers wären auch besser gewesen, hätten sie nicht gleich zu Beginn diese ganzen Verletzten gehabt. Die haben die ja auch ordentlich aus der Bahn geworfen. Die kommen dieses Jahr zurück. In der Free Agency würde ich sagen, haben die Cardinals bisher am besten verstärkt oder am namhaftesten verstärkt. Ob es nachher der beste Fit ist, wird sich dann auf dem Platz zeigen müssen. Die Rams haben in der Defense gut Federn gelassen. John Johnson ist weg, Troy Hill ist weg, Michael Brockers, der sich noch gefreut hat, einen neuen Quarterback zu bekommen, darf jetzt doch mit Jared Goff weiterspielen.
Das ist ja eine besonders schöne Anekdote mit Michael Brockers, hat sich in der einen Woche, als Jared Goff getradet worden ist, noch richtig schön das Maul zerrissen und einen Monat später wird er in dasselbe Team gesteckt wie er. Also wundervoll. Da besteht auf jeden Fall Redebedarf, wenn Michael Brockers in Detroit ankommt.
Also ich stelle mir das doch mal gerne vor, wie das im Office so irgendwie abging. Ja, den gönnen wir das nicht. Also den schicken wir gleich hinterher. Also. Ja, richtig. Fand ich auch richtig gut, ja.
Ja. Sorry, Dennis. Ja, und Ebo kam es ja jetzt auch bei den 49ers gelandet von den Rams. Ja, die wiederum haben Witherspoon, wo du gerade startest, an die Seahawks verloren. Also bei den 49ers habe ich jetzt noch nicht so die Riesen Verstärkung in der Defense gelesen momentan. Trent Williams für die O-Line wurde langfristig gebunden. Ja, das ist ein richtig guter Move. Die Seahawks, die Seahawks haben Gabe Jackson von den Raiders jetzt gesigned. Ist auch ein guter Move, Upgrade für die O-Line. Da wird sich Russell Wilson freuen. Das ist aber wieder so ein bisschen Wundertüte für mich irgendwie. Ja. Vielleicht will Russell Wilson ja auch noch weg, vielleicht nicht. Ich bin auch gar nicht so sicher, was ich davon halten soll, ob ich mir das wünschen möchte oder nicht, weil ich habe mir zwei Szenarien dazu im Kopf immer. Bei Russell Wilson weißt du, was du hast. Wenn du gegen ihn auf dem Platz stehst, weißt du, was du machen musst. Du weißt, was er kann und du weißt, dass der Rest des Teams ein bisschen gebremst ist, weil er so viel Capspace wegnimmt. Mal angenommen, die traden jetzt Russell Wilson für Erstrunden-Pick und holen sich einen günstigen Quarterback und signen. Und plötzlich haben sie Geld, um die ganzen anderen aufzuwerten. Dann hast du plötzlich eine ganz neue Situation und ganz neue Seahawks am Start.
Da weiß ja, ich auch, nächstes Jahr auf jeden Fall. Also ich weiß, ich glaube, ich habe gelesen, dass sie sogar Cap verlieren würden, wenn Wilson dieses Jahr gehen würde.
Das ist nicht unwesentlich wenig Cap. Das ist eine Menge Cap.
Also für dieses Jahr wäre es nichts, für nächstes Jahr oder die Jahre darauf auf jeden Fall wäre es ein Problem, denke ich.
Auf jeden Fall nicht im hohen zweistelligen Millionenbereich, aber ich glaube, ich meine 20 bis 30 Millionen gehört zu haben. Also irgendwas da in die Richtung, 100%.
Ja, ich glaube. Also für die wird es am wenigsten Sinn machen, glaube ich, ja. Wilson jetzt vom Hof zu jagen in der momentanen Situation.
Ja, ich denke auch, dass wir eigentlich im Moment am besten dastehen in der Division. Man merkt auch, dass in den anderen Teams so ein bisschen so Wechselstimmung stattfindet und auch kleine Unruhen. Beispiel Wilson, der Trade-Wünsche geäußert hat, dann der Quarterback-Tausch mit den Lions bei den Rams. Also ich denke, dass wir da im Moment am besten stehen, dadurch, dass wir halt unser bestehendes Team weiter ausbauen und die meisten anderen Teams sich so ein bisschen umstrukturieren, sag ich mal. Und deswegen, außer jetzt die 49ers, die auch wieder versuchen, Fuß zu fassen und hoffen, dass ihre Spieler gesund bleiben diese Saison, kommende Saison. Genau. Und ja, hoffen wir mal, dass es dann auch so darauf hinausläuft, dass die Cardinals eine gute Saison spielen und wir dann hoffentlich mal der Division-Sieger werden. Aber mal gucken, es kann auch alles passieren. Ja.
Gut, gehen wir das einfach mal chronologisch durch, damit wir hier nicht in so viel Unordnung geraten. Nehmen wir uns einen Gegner nach dem anderen vor, schauen uns die Moves an, die bis jetzt gemacht worden sind. Meinetwegen können wir auch in Schulnoten sprechen oder einfach nur sagen, Cardinals haben bis jetzt eine bessere Offseason hingelegt als die der jenen, wie auch immer. Ich würde sagen, wir fangen mit den 49ers an. Einfach, weil ich zum Beispiel die 49ers schon im natürlichen Nachteil sehe, als dass bei den 49ers die Quarterback-Frage im Vordergrund steht. Du weißt, also, sie sind nicht so wirklich zufrieden mit Jimmy G. Ich denke, das weiß jeder. Früher stand ja auch schon das Trade-Gerücht wieder zurück an die Patriots im Raum, etc. pp. Und ich glaube, dass die 49ers andere Pläne haben als Jimmy G. Jedenfalls, bei den 49ers steht eine Quarterback-Frage im Raum. Und solange du keinen Quarterback hast, finde ich, hast du kein Team so ungefähr. Ne? Ist immer noch die wichtigste Position im Football. Und insofern kann ich nicht wirklich davon sprechen, dass, ja, die haben Trent Brown gesigned, etc. Trent Williams. Aber solange du keinen Quarterback hast, den du beschützen kannst als Tackle, siehst du halt auch blöd aus. Ne? Und was haben sie noch gemacht? Sie haben die Ford geresigned, sie haben Alex Mack gesigned von den Falcons, sie haben Kyle Juszczyk geresigned, sie haben Kendrick Bourne von an die Patriots verloren, sie haben dafür den Safety Tavon Wilson von den Colts akquiriert, sie haben Jason Verrett geresigned, sie haben, wie gesagt, schon Witherspoon verloren an die Seahawks, dann haben sie Dante Johnson aber geresigned als Cornerback, Colin Holber als an die Rams haben sie abgegeben als Long Snapper, das ist natürlich ein sehr, sehr bewegender Move. Ebukam haben sie von den Rams verpflichtet als Edge Rusher, Jeff Wilson haben sie geresigned, Ross Dwelly haben sie geresigned, Josh Rosen, darüber können wir nachher nochmal ein bisschen sprechen, ob wir eventuell ein bisschen Playtime Josh Rosen sehen. Ja. Und so weiter und so weiter. Wirklich nicht viele namhafte Dinge, außer dass eventuell Trent Sherfield, unseren Special Teamer, möchte man fast sagen, noch übernommen haben. Und wenn ich das beurteilen müsste, ja, die 49ers haben eventuell mehr Moves bis jetzt gemacht als die Cardinals, aber ich glaube einfach, dass die Cardinals Moves bis jetzt in der Offseason mit wesentlich mehr Value verbunden waren, also mit wesentlich mehr Gewinn, wenn man so möchte.
Definitiv, ja.
Denke ich auch. Also wir haben definitiv qualitativ sozusagen die besseren sozusagen gesigned. Ich denke, die Niners haben da vor allem jetzt auf Quantität gesetzt. Ich denke, jedes Team hat auch nur so viel Cap für sozusagen einen großen Move pro Offseason. Und das war halt in dem Fall Williams, den sie halt unbedingt wieder haben wollten. Und dann musst du halt das Geld zahlen. Dann kannst du in dem Jahr nicht mehr groß anders aktiv werden auf dem Markt. Sieht man ja auch bei uns jetzt. Das größte Signing war eben Watt. Und danach wird es halt auch wieder schwierig, Starspieler zu sein. Das lässt dein Cap einfach nicht zu. Und deswegen denke ich, sie haben sich das Niveau gehalten, meiner Meinung nach, das sie letztes Jahr gehabt haben. Vielleicht an ein oder anderen Stelle ein bisschen besser, ein bisschen schlechter geworden. Aber ich denke, die 49ers sind auf jeden Fall kein Team, das schlechter wurde in der Offseason. Und deswegen denke ich, dass man auch mit denen nächstes Jahr wieder rechnen muss.
Ja, die Frage ist ja noch, was passiert? Ja, Joscha, du hast es ja schon angesprochen, dass ja die Quarterback-Frage noch nicht richtig geklärt ist. Kann ja noch alles passieren. Deshaun Watson steht auch noch im Raum. Ne? Der ist ja immer noch unglücklich, aber er hat ja noch seine Sachen da, die er noch in Houston klären muss, genau, und ja, ich denke nicht, dass sie den dicken Rückschritt gemacht haben, genau, wie es Dominik schon gesagt hat, aber mal gucken, was die jetzt aus ihren Signings alles machen, was sie für ein Team da noch zusammenbauen, was sie noch in Drafts, wie sie zuschlagen im Draft, genau, das wollte ich hinaus, und ja, bin auch gespannt und kann auf jeden Fall auch, uns auch immer noch gefällig werden, ja.
Was bei den 49ers auch noch so ein bisschen, sage ich mal, die Situation, also zumindest, sie haben zumindest, also nicht zumindest, aber sie haben so gewissermaßen dasselbe Problem wie wir. Man kann es namentlich nennen, das ist eine Positionsgruppe, nämlich Cornerback. Du hast Richard Sherman als Free Agent, der wahrscheinlich nicht zurückkommen wird. Dann hast du Witherspoon verloren und hast aber nur Verrett re-signed. Und insofern haben die auch, sage ich mal, eine Position, wo wirklich, sage ich mal, Leuchttürme draufstehen und sagen so, hey Leute, wir brauchen hier Hilfe. Und dann halt eben das mit der Quarterback-Frage. Ich meine, klar, keine Frage, der Trent Williams-Vertrag ist unglaublich gut für die. Ich denke, 6 Jahre ist vielleicht ein bisschen lang, aber ich denke, das war auch, um die Caps so ein bisschen anzupassen. Da wurde ja auch noch diese 10.000 extra Cap draufgelegt, damit er der bestbezahlteste Left Tackle oder O-Liner überhaupt in der Liga ist, weil David Bakhtiari, der macht ja 23 Millionen und Trent Williams macht ja jetzt 23 Millionen und 10.000. Also, ne, das ist ja alles so ein bisschen
Ja,
Ego-Pushing.
wenn dann richtig, ne?
Nichtsdestotrotz, wir verbleiben mit der Conclusion, mit der Zusammenfassung, dass die Cardinals zumindest bisher eine bessere Offseason hatten, eine bessere Free Agency Period als die 49ers. Alles klar. Gut, kommen wir zum zweiten Team, nämlich die Seahawks. Wir haben die Seahawks, oder Dennis hat die Seahawks eben auch schon ein bisschen angeschnitten. Die haben einerseits den besten Freund von Rodney Hudson, der am selben Tag gecuttet worden ist wie er, nämlich Gabe Jackson, von den Raiders gesigned. Was ist noch passiert bei den Seahawks? Sie haben Jacob Hollister verloren, so wie Greg Olsen, der jetzt retired ist. Carlos Hyde ist gegangen. Dafür haben sie Chris Carson geresigned. Dann noch ein paar weitere Moves, die nicht wirklich wesentlich, sage ich mal, von Bedeutung sind. Was von Bedeutung allerdings ist, ist, dass sie eben Shaquille Griffin verloren haben, dafür Keller Witherspoon von den 49ers akquiriert haben oder akquirieren konnten. Andererseits wieder haben sie David Moore verloren, der für einige Splashplays verantwortlich war in der Seattle Offense, keine Frage. Wir denken nur an diesen wundervollen Catch gegen die Patriots zurück letzte Saison. Den haben sie nämlich an die Panthers verloren. Auf der anderen Seite aber, Puna Ford wurde geresigned, was ja auch so ein bisschen, er ist ja, sag ich mal, auch einer der Starspieler der Seattle Seahawks Defensive Line. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da man weiß, dass Russell Wilson nicht wirklich glücklich ist. Und deswegen stellt sich mir auch bei Seattle, auch wenn die Frage nicht wirklich immanent ist, weil ich glaube, die Trade-Option für die Seahawks nicht wirklich eine Option ist. Wir haben eben die Dead Cap, auf die die Seahawks in den nächsten Jahren stoßen würden, schon angesprochen, die sich im höheren zweistelligen Millionenbetrag bewegt. Trotzdem aber, wenn sich ein Quarterback im System und im Verein unwohl fühlt. Ich möchte nicht sagen, dass Russell Wilson schlechter spielen wird oder schlechter spielt, aber wenn sich ein Quarterback unwohl fühlt und wenn die Seahawks es nicht schaffen, ihre O-Line systematisch zu verbessern, ich weiß ja nicht. Und das wurde diese Offseason noch gar nicht, sage ich mal, angegriffen, getackelt. Und insofern würde ich auch mit der steilen These gehen, dass die Cardinals bislang eine bessere Offseason hatten als die Seahawks.
Ja, definitiv. Also eins der größten Needs bei den Seahawks ist nun mal die Offensive Line. Da haben sie jetzt mit Gabe Jackson eine Verstärkung bekommen. Aber den Poinsett haben sie jetzt re-signed, habe ich gelesen. Und der Rest ist ja auch erstmal da geblieben. Es ist jetzt ein Upgrade, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt dieser eine Spieler Russell Wilson so glücklich machen wird, dass er sagt, juhu, jetzt habe ich die O-Line, die ich möchte. Dahinter kann ich performen ohne Ende und wir werden jetzt hier die Bäume ausreißen. Ich denke, die Seahawks haben sich noch ein bisschen zurückgehalten. Sie haben ja auch Kerry Hyder verloren, der letztes Jahr die meisten Sacks gemacht hat in der Defense. Der ist bei den 49ers untergekommen. Also die Seahawks, was ich vorhin schon sagte, irgendwie sind sie ein bisschen eine Wundertüte. Und es hängt auch ein bisschen von der Performance ab von Russell Wilson, was sie können und was sie nicht können, wie die letzten Jahre eigentlich auch. Und was du gerade schon gesagt hast, ob man einen Quarterback halten sollte, der gar nicht da bleiben will. Ich halte ihn nicht für den Typen, der dann streikt, aber ja, unzufriedener Quarterback auf der vielleicht wichtigsten Position kann auch nach hinten losgehen. Unabhängig jetzt vom Dead Cap, der Wahnsinn ist.
Ja, ich meine auch, dass auch letzte Saison die Defense der Seahawks nicht gerade die beste war. Und das wirklich aus
Das ist
meiner Sicht.
milde gesprochen. Bis zur Mitte der Season war sie historisch schlecht.
Ja, aber das, man sieht auch da, dass wirklich Russell Wilson die Seahawks da wirklich in die Playoffs getragen hat. Und dass die ohne Russell Wilson etwas auf verlorenen Posten stehen würden. Wenn der jetzt natürlich schon mit dem Gedanken spielt, dann müssen ja eigentlich bei den Seahawks auf jeden Fall die Alarmglocken klingeln und müssen auf jeden Fall ein bisschen jetzt was für Russell tun. Aber ich glaube, dafür sind einfach ich sag mal, die Baustellen einfach zu groß in der Defense, dass sie da jetzt in der Offense da alles, sag mal, positionieren. Genau, da waren sie ja noch am besten und ich glaube, die mussten sich eher auf die Defense fokussieren und die nochmal versuchen neu zu füllen.
Ja, ich
Genau.
sehe das ähnlich wie Jonathan. Ich denke, die Defense, ich glaube, das war auch das Erfolgsrezept der Seahawks immer, dass die
Ja.
Defense sozusagen das Herzstück dieses Teams darstellen sollte, was auch die Jahre zuvor gut funktioniert hat. Ich denke, für Russell Wilson ist es jetzt ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt, um diese ja, Sorgen sozusagen zu äußern, weil es ist in gewisser Weise eine aussichtslose Situation für die Seahawks. Was willst du machen? Nimmst du den Dead Cap mit? Nimmst du das mit, dass er unzufrieden ist? Ich bin da sehr, sehr von der Kommunikation an dem Punkt, glaube ich, naja, fast unzufrieden, weil als Spieler, du weißt, in welcher Situation deine Franchise ist und wenn du mit der auch schon ein paar Ringe sozusagen gewonnen hast, dann ist natürlich an irgendeinem Punkt bist du deprimiert. Die Frage ist nur für mich, musst du das so offen kommunizieren, dass es die ganze Welt mitbekommt, wenn dein Team eigentlich gar keine Chance hat, dich irgendwo hinzutraden, weil es einfach der dümmste Move sonst wäre für das ganze Team. Und dementsprechend finde ich einfach, naja, das ein bisschen ungünstig kommuniziert von Russell Wilson. Und natürlich, auf der anderen Seite kann man sehen, Gabe Jackson für einen Fünftrunden-Pick zu akquirieren, ist natürlich ein guter Move. Da braucht, glaube ich, müssen wir uns nicht drüber streiten. Und aber die Frage ist, was kannst du groß noch mehr machen? Und deswegen denke ich, dass, wie Jonathan ja auch schon angesprochen hat, die Defense eigentlich der Hauptfokuspunkt sein sollte und man jetzt halt Russell Wilson in gewisser Weise unzufrieden dastehen lassen muss, fast.
Ja, definitiv. Was bei den Seahawks natürlich auch so ein bisschen reinspielt, ist, dass sie immer noch 6 Millionen gegen die Cap stehen. Also sie sind momentan zumindest laut Over the Cap, also der Website Over the Cap, noch 6 Millionen mit der Cap im Minus. Das heißt, der Handlungsspielraum der Seahawks ist auch sehr begrenzt. Dazu kommt natürlich, dass sie, man hat gemerkt, wie sehr sich die Defense verbessert hat der Seahawks, nachdem sie Pass Rush etablieren konnten. Vor allem durch das Signing von Carlos Dunlap, der noch nicht geresigned worden ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es um die Gerüchteküche bei den Seahawks und Dunlap steht, ob er geresigned wird oder nicht. Wäre aber natürlich interessant, denn Pass Rush ist eine Perspektive oder eine Eigenschaft, die die Seahawks auf jeden Fall brauchen. Vor allem, wenn man eben die löchrige Secondary anguckt. Und insofern, ich denke, man müsste einfach bei der Defense so ein bisschen mehr ansetzen und durch die Cap gegeben, der geringere Handlungsspielraum der Seahawks natürlich ein bisschen blöd gelaufen, wenn man so will. Aber wir beenden diese Kolumne oder wie auch immer wir das nennen wollen, mit einem Statement nachher. Dazu kommen wir aber nachher noch. Aber zumindest off-season-wise würde ich, also können wir glaube ich auch damit verbleiben, dass die Cardinals auf jeden Fall mehr Value Trades, Signings etc. die bessere Offseason hatten als die Seahawks bis jetzt.
Ja, das
Yep.
stimmt jetzt, ja.
Wundervoll. Kommen wir zum letzten Thema in unserer Division. Nämlich den Rams. Und die Rams haben, so wie wir, noch vor Beginn der Free Agency, so einen kleinen Knaller rausgehauen. Ne? Wir haben JJ Watt gesigned, den wir ja vor Beginn der Free Agency signen konnten, weil er gecuttet worden ist. So wie die Rams einen Trade abgezogen haben, nämlich Jared Goff nach Detroit geschickt für Matthew Stafford. Und ich denke, das ist auch so mit das Größte, was bei den Rams passiert ist. Alles andere ist mehr so ein bisschen under the radar. Vonstatten gegangen und wie schätzt ihr die Situation ein? Hättet ihr lieber mit Jared Goff in der Division gelebt oder mit Matthew Stafford, der jetzt neu zu den Rams kommt, in ein neues System geht, sich Sean McVays Offense so ein bisschen ne, anleben muss und wie seht ihr das? Was ist eure Einschätzung?
Schau dir die letzten beiden Spiele gegen die Lions an mit Stafford.
Okay, nein, nein, mache ich nicht.
Der Stafford kann die Cardinals. Dementsprechend hätte ich lieber Jared Goff auf dem Feld gesehen, was das betrifft. Nee, also der Move war für die Rams auf jeden Fall sinnvoll, aus meiner Sicht. Also,
Einwurf zu machen, Jared Goffs Statistik gegen die Cardinals sieht jetzt nicht schlecht aus.
Nein, das nicht, aber das ist, glaube ich, auch mehr Sean McVay als Goff gewesen.
Das ist korrekt.
Nun gut, Upgrade für die Rams auf der Quarterback-Position, definitiv.
Ja.
Sie haben immer noch Cooper Kupp vorne mit drin, der uns auch immer wieder Kopfschmerzen bereitet hat. Malcolm Brown haben sie verloren auf der Running-Back-Position, dann mal gucken, was sie da noch machen werden. Aber ganz interessant, die Defense. Die Defense hat bei den Rams gut Federn gelassen, finde ich. John Johnson ist weg, Troy Hill ist weg, Samson Ebukam ist weg, Michael Blockers, hatten wir ja das Thema vorhin schon mal kurz angesprochen, ist weg. Also da sind schon vier Namen, die letztes Jahr echt gut performt haben, die jetzt nicht mehr da sind. Von den Neu-Signings, die sie gemacht haben, weiß ich noch nicht genau, wie die da jetzt reinpassen. Aber auch da, die Rams haben gutes Coaching-Staff und haben letztes Jahr eigentlich auch überrascht. Die habe ich letztes Jahr auch wesentlich schwächer gesehen, als sie letztendlich waren.
Ja.
Was Coaching alles ausmachen kann, ist ja ein sehr gutes Beispiel bei den Rams. Und ist auch wieder so eine Wundertüte für mich. Die können dieses Jahr schlecht performen, die können aber auch genauso wieder Division-Sieger werden.
Das Interessante ist hier, dass da die Defense also am stärksten ist, jetzt im Gegensatz zu den Seahawks. Also, dass die Defense super performt hat und auch der Defense-Coordinator ist ja jetzt Headcoach bei den Chargers. Und genau, jetzt auf einmal hauen sie fast alle ihre Spieler weg aus der Defense. Jetzt machen sie da auch eine Baustelle, so eine kleine. Und haben jetzt Floyd einen mega Vertrag gegeben, der auch nochmal viel Cap-Space wegnimmt. Und bin jetzt gespannt, wie sie die Defense wieder so stark machen wollen, wie sie vorher war. Also, und mit Stafford auch sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was Sean McVay mit ihm plant. Wie sich Stafford in das Team eingliedert und integriert. Ich denke auch, dass es immer noch ein Angstgegner werden wird in den kommenden Spielen gegen uns und wir auf jeden Fall die Rams auf dem Zettel haben müssen. Genau. Weil offensichtlich hat sich ja nicht so viel getan, außer jetzt der Trade. Und sie haben ja Jackson noch gesigned, der alte Spieler von den Eagles, der auch erstes Spiel richtig gut performt hat und dann verletzt war und dann sehr untergetaucht ist. Ja,
ich denke auch, das, was Jonathan gerade angesprochen hat, dass man in der Defense sozusagen Baustellen aufmachen muss, die man irgendwie füllen muss. Die Frage bei den Rams ist bei mir immer nur so ein bisschen, mit was willst du das füllen? Ja. Du hast jetzt mehr oder weniger deine Zukunft weggeschossen für Stafford, und zwar nicht nur für dieses und nächstes Jahr, sondern auch fürs Jahr drauf und ich glaube sogar ja auch noch in 4 Jahren, ich weiß es nicht. Der Erstrundenpick ist auf jeden Fall für die Jahre tot. Ich bin, wie gesagt, als Draft, als mein Lieblings-Off-Season-Thema sozusagen, immer da ein bisschen vorsichtig, wenn du deine Erstrundenpicks so weggibst. Meine Frage ist halt, ob Goff so viel schlechter ist wie Stafford, dass man so viel dafür in den Wind schießen muss. Dass Stafford besser ist als Goff, darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber für mich persönlich ist es einfach immer so ein Problem, wenn du deine Zukunft so wegschießt und dann ja eben diese Lücken, die du in der Free Agency dann aufgeben musst, weil du die Spieler nicht mehr bezahlen kannst, dann dort wieder Lücken klaffen, die du dann im Draft nicht mehr gescheit füllen kannst. Deswegen ist es für mich immer noch der Trade so ein bisschen ein Fragezeichen. Also Props an die Lions, auch für Brokers an der Stelle, wollte ich nur mal rausgeben, das ist ein Riesenjob von denen.
Ja. Aber ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass Sean McVay jemals, seitdem er Trainer ist, bei den Rams einen First-Round-Pick hat. Der hat doch alle weggegeben, oder?
Glaube ich auch, ja. Also ich kann mich in letzter Zeit an nichts erinnern. Cup kann man als guten Pick sehen, dann kann man noch den Safety sehen, ich weiß nicht, wer das war. Taylor Rapp, aber sonst sieht es durch den Draft eher mager aus.
Das ist mir aber relativ gleichgültig, wenn du First-Rounds gegen Siege aufwiegst, dann Hatten die Rams eventuell die letzten Jahre keine First-Round-Picks, aber sie stehen 6-0 in der Bilanz gegen uns die letzten 3 Jahre. Also, was Draft-Picks angeht bei den Cardinals, können wir, glaube ich, ein neues Fass aufmachen. Vielleicht machen wir es nächste Woche. Oder vielleicht machen wir es, wenn es auf den Draft so geht. Denn da waren die Cardinals zuletzt nicht sehr erfolgreich, wenn man das milde gesagt ausdrücken möchte. Und da wird es zumindest Zeit, dass wieder Erfolge reinkommt. Aber um den Schlussplädoyer zu finden, lass mich nicht lügen, aber auf dem Papier hatten wir die bessere Offseason als die Rams bis jetzt, korrekt?
Yep.
So, und jetzt kommen wir zu diesem Schlussstatement, sage ich mal, zu diesem Thema heute. Nämlich, dass wir zwar die bessere Offseason auf dem Papier hatten als jeder andere in unserer Division, wir eventuell auch momentan, meiner Meinung nach zumindest, das höchste Potenzial oder den größten Talentpool haben bei uns. Das ist aber ein anderes Thema. Aber dennoch, es kommt so viel aufs Coaching zurück und so viel aufs Coaching auch an. Und das merkt man vor allem, weil, wie gesagt, du hast es eben angesprochen mit Sean McVay. Unglaubliches Mastermind. Ich habe so viel Angst davor, zu sehen, was er mit Matthew Stafford anstellt, weil er ist um Weiten besser als Jared Goff. Braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Und dass die Rams vor allem mein Team sind, das wirklich nicht Quarterback-abhängig ist, haben wir gesehen, als wir in Woche 17 gegen John Wolford auf dem Platz standen. Ja, also ja. Insofern, wir haben eventuell die bessere Offseason, aber ob wir das Talent und ob wir diese Signings und Picks und ob wir das Potenzial, das wir haben, am Ende auf den Platz kriegen und ob wir das bessere Team sein werden in der Division und an welchem Platz wir in der Division stehen, ist eine ganz andere Geschichte. Und insofern das bitte getrennt voneinander betrachten, wenn ihr in eure eigenen Analyse geht, jeder, der später zuhört oder alle, die gerade live zuschauen, das natürlich so ein bisschen separat voneinander zu betrachten, die Qualität der Offseason und das Potenzial, das sich durch die Signings, Trades etc. ergibt oder halt eben durch die Abgänge vermindert und das, was am Ende dann eben auf den Platz gezaubert wird. Na, es gibt Franchises, die machen aus jedem Fourth- oder Fifth-Round-Pick Pro Bowl am Ende des Tages. Ja, zum Beispiel die Green Bay Packers sind da Profis drin, keine Frage. Und dann haben wir sowas wie die Cardinals. Na, und da sind wir amtlich nicht wirklich gut drin. Und insofern, das wäre mein Schlussplädoyer zu dem Thema heute. Wenn einer von euch noch was ergänzen möchte, ist er herzlich dazu eingeladen.
Also ich denke, ja, ich weiß nicht, der Esume hat ja auch mal ein schönes Bild gezeichnet, sagen wir mal, mit Potenzial bzw. Talent und dem männlichen Geschlechtsteil. Ich denke, das ähnlich wird es so sein bei uns bei den Cardinals. Das Talent ist jetzt da, jetzt müssen wir nur darauf hoffen, dass es sich auch erhärtet.
Ah, okay. So eine Metapher also, ja.
Jonathan weiß Bescheid.
ja.
Gut, und das leitet mich auch schon, sage ich mal, zu einer der Fragen, die wir heute in unserem Two-Minute-Drill aufweisen, unserer Mailbag, die wir wöchentlich hier behandeln im Podcast aka Livestream. Und zwar die erste Frage, wird Cliff Kingsbury nächstes Jahr seinen Job verlieren, wenn er mit dem, sage ich mal, Talent oder auch Steve Keim in der Hinsicht, wenn die beiden mit dem Talent und dem Potenzial, das sie haben, nächste Saison, wenn es voll gesundheitsfähig, weil man geht ja mal davon aus, dass alle gesund sind oder man wünscht jetzt zumindest keine Verletzungen, ist das Potenzial, nein, anders, würden die beiden ihren Job verlieren, wenn wir es mit dem Roster nicht in die Playoffs schaffen? Punkt.
Ja, also ob beide weiß ich nicht, aber Cliff Kingsbury auf jeden Fall. Bei Steve Keim mag es vielleicht noch gut gehen, wenn es nicht in die Playoffs geht. Aber Mr. Bidwell hat ja auch jetzt vor ein paar Wochen im Radio mal erzählt, wie sehr enttäuscht er über das Abschneiden der letzten Saison gewesen ist, über das Verpassen der Playoffs. Und er die beiden jetzt dieses Jahr auch in der Pflicht sieht, mehr draus zu machen. Eine klarere Ansage kannst du eigentlich deinem Coach und deinem GM gar nicht geben, entweder do or die.
Ja, ich bin so Steve-Fan, sag ich mal. Also ich denke auch, dass Steve halt super immer versucht hat, gute Teams zusammenzustellen für den Head Coach und es hat auch meistens immer gut geklappt. Ausgenommen jetzt hier unsere eine Saison, wo wir mit Josh Rosen sehr untergegangen sind, aber ja, auch das spricht ja auch für Steve, dass er trotz dessen Situation noch ein Team zusammenstellen konnte und Kyler Murray, die uns nochmal aus der Situation ein bisschen rausgebracht hat. Und man sieht ja eine steigende Formkurve. Und mal gucken, was es jetzt wird, wie sich Kingsbury da weiterentwickelt und was er aus dem Team macht. Aber wenn das jetzt wir wieder 8 gehen oder sag mal 7-9, dann ich glaube, dann war es auch für Cliff Kingsbury. Ja.
Ich glaube, beide müssen fliegen, wenn es danach der Saison nicht läuft, weil ich bin da relativ relativ scharf der Kritik gegenüber. Ich denke, wenn man jetzt nicht nur die Person sozusagen, beziehungsweise was die Person geleistet hat, anschaut, sondern auch die Person als solches, Driving under Influence und so ein Bums. Also ich denke, irgendwann ist es auch einfach nicht mehr insoweit tragbar, als dass der sozusagen der GM nicht draften kann, meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach baust du ein Team durch den Draft auf. Und wenn du so machst wie Keim die ganze Zeit, dann bist du halt die ganze Zeit dieses Mittelmaß. Dann schwimmst du da irgendwo mit, bist mal gut, mal vielleicht in den Playoffs dabei oder so. Aber ich denke auch an Teams wie den Chiefs oder so, sieht man jetzt, dass das System durch den Draft eine Mannschaft aufbauen, sehr, sehr erfolgsversprechend ist. Und meiner Meinung nach hat Steve Keim gezeigt, dass er eben das nicht kann. Und deswegen, wenn es diese Saison nichts wird, dann sehe ich da wenig Zukunft für sowohl Steve Keim als auch Cliff Kingsbury.
Sehr schön zusammengefasst, Dominik. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie würdet ihr ein aktuelles Power-Ranking in der Division durchführen, unabhängig von der Free Agency und der Offseason jetzt, also unabhängig von dem anderen Ranking, was wir ja eben differenziert haben? Ein simples Power-Ranking würden wir jetzt in die Saison gehen. Wer stände wo?
Da fange ich an. Also an 4 würde ich aktuell die 49ers sehen, an 3 die Seahawks, an 2 die Rams und an 1 sind die Cardinals.
Okay, bold statement, alles klar. Willst du noch was dazu sagen oder lässt du das ohne Verteidigung so stehen?
Ja, die Gründe dafür haben wir eigentlich eben schon besprochen. Wir haben aktuell die beste Free Agency. Auf dem Papier sieht das alles ganz gut aus. Was nachher auf dem Platz ist, wissen wir nicht. Aber Power Ranking wird ja vorab auch nur nach dem gemacht, was man vermutet, was an Potenzial da ist. Ich habe letztens ein Power Ranking gesehen, dass die Cardinals ligaweit mittlerweile schon auf 10 sind. Durch die Free Agency, also ja, es wächst.
Okay, okay. Dominik, deine Einschätzung?
Also ich persönlich gehe mit den Rams an 1, aus dem Grund, dass mir das Coaching doch eines der wichtigsten Sachen ist im ganzen Football, unabhängig was, ob du jetzt die Riesentalente hast oder nicht. An der 2 bin ich immer so ein bisschen am Schwanken zwischen Cardinals und 49ers. Im Moment würde ich aber trotzdem noch die 49ers dahinstellen, einfach aus demselben Grund wie bei den Rams, dass das Coaching einfach besser ist und dass man meiner Meinung nach auch in den Wochen gesehen hat, in denen wir gegen sie dann verloren haben, dass das Coaching doch einen sehr, sehr großen Teil zum Gewinnen von Spielen beiträgt. Dann, wie gesagt, an der 3 die Cardinals und an der 4 die Seahawks, einfach aus dem Grund, dass die Baustellen bei denen zu groß sind, sowohl in der Defense als auch an der Offensive Line, als dass ich denen sozusagen dieses Jahr wieder den Playoff-Run zutrauen würde, aber wir wurden ja auch die letzten Jahre überrascht, was die Seahawks sozusagen zu leisten imstande waren.
Ja, also ich sehe es auch eigentlich so, dass die Rams auf 1 stehen würden, auch durch das Coaching-Staff, und ich denke auch, dass sie noch eine vernünftige, also eine gute D-Line haben, einen guten Pass-Rush, und ich denke, dass sie auch eine gute Secondary jetzt auch aufbauen werden. Aber ich sehe, die kann jetzt tatsächlich auf 2 durch das Potenzial, dass wir uns jetzt, ich sag mal, so ein bisschen aufbauen und ich denke, dass wir uns da nur weiterentwickeln können und stärker werden auf jeden Fall. Und 3 die 49ers und ja, 4 Seahawks, weil da meiner Meinung nach aktuell die meiste Unruhe ist und sich, glaube ich, da noch einiges tun wird.
Ich sehe tatsächlich, ich muss die Seahawks momentan an 4 setzen, eben wegen den internen Unruhen auch, schön ausgedrückt, Jonathan. Und weil sie, klar, okay, die Cap spielt so ein bisschen gegen dich, aber die sprechen ihre größten Needs momentan zumindest auch nicht an. Klar, mal gucken, wie das aussieht, aber Status Quo ist für mich, dass die Seattle Seahawks keine Kontrolle an der Line of Scrimmage in der Division haben, und das ist für mich einer der essentiellsten Bestandteile in einem Spiel oder was am Ende des Spiels entscheidend ist. Da kann Coaching noch so viel wie möglich tun bei den Seahawks, aber wenn du keine Kontrolle über die Line of Scrimmage hast, hast du keine Kontrolle über das Spiel und dann kannst du den besten Gameplan der Welt haben. Da passiert nicht viel. Deswegen die Seahawks momentan zumindest an 4. Ich muss die Cardinals tatsächlich an 3 setzen. Einfach aus dem Grund, wie Dominik es auch schon so schön erklärt hat, dass das Coaching, auch wenn du eine gute Line of Scrimmage hast, jetzt in unserem Fall, immer noch essentiell dafür ist, dass du am Ende Spiele gewinnst. Also ist ja alles ein bisschen komplementär, ne? Und wir haben zwar eine bessere Line of Scrimmage, aber unser Coaching ist bei weitem schlechter als das der Seahawks. Wir haben aber darüber hinaus mehr Talent und mehr Potenzial als die Seahawks momentan. Deswegen würde ich die Cardinals auf 3 setzen. Die 49ers landen bei mir auf 2 und die Rams auf 1, aus genannten Gründen. Und um das Ganze dann so abzuschließen, würde ich sagen. Gut. Dann möchte ich mich in dem Sinne bedanken. Wir schließen die dritte Episode der Birdwatch heute Abend. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart, Dominik, Jonathan und Dennis.
Ja, vielen Dank, dass wir wieder dabei sein durften und schönen Abend an alle.
Ja, genau. Vielen Dank, war wie immer ein Fest.
Wundervoll. Vielen Dank an alle, die heute live dabei waren und hoffe, euch allen hat es Spaß gemacht. Hoffe, euch allen, die später zugehört haben, hat der Podcast gefallen. Wir verbleiben mit besten Grüßen und wir sehen uns nächste Woche. In dem Sinne, Rise Up Red Sea.